Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Open Web Podcasts. Am Mikrofon ist Christian Scholz und als Gast zu Hause ist mit dabei Matthias Pfefferle. Hallo Matthias.
Hallo. Ich möchte aber auch am Mikrofon sein.
Ja, du hast ein Mikrofon zu Hause.
Ja, aber warum kriege ich nicht so eine tolle Ansage? Auch am Mikrofon zu Hause,
Matthias. Ja, auch am Mikrofon. Ja, gut, als doch, der Gast im Gast zu Hause ist doch schön. Ist auch viel schöner, als okay. Im Büro zu sitzen,
wie ich hier. Ja.
Und hast recht.
Von der Couch, Matthias.
Couch, auch nicht schlecht. Ja, du hast sicher ein Bier, ich habe ein Wasser. Ja, herzlich willkommen, Folge 27 ist dies und fangen wir direkt an mit tollen News, oder?
Ja.
Ja, fange ich mal an mit One Social Web. Wir hatten es letzte Woche, wollte ich fast sagen, aber letzte Woche stimmt nicht ganz, letzte Folge. One Social Web, das Social Network auf XMPP-Basis. Jetzt gibt es auch den Source Code, Open Source, zu finden unter onesocialweb.org. Wer sich das also anschauen will, ist ein Plugin, so wie ich gesehen habe, für OpenFire, also dieser XMPP-Server. Und noch ein paar andere Sachen kann man sich also mal anschauen. Dann ganz viele Sachen in eigener Sache irgendwie.
Der ja. Topf kommt aber auch rum.
Ja, ach Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, am 4. bis 7. Mai findet in München die European Identity Conference statt. Das ist, glaube ich, mehr so eine Anzugkonferenz, also jetzt nicht so locker vom Hocker. Aber es kommen, glaube ich, zumindest aus der Industrie relativ viele. Veranstaltet wird das von Kuppinger Kohl oder heißt das Kuppinger Kohl? Weiß gar nicht, wie die sich nennen.
Zu finden, ich glaube Kuppinger.
Was?
Wie? Ich glaube Kuppinger Kohl. Kuppinger,
okay.
Ist was Deutsches, oder?
Ja. Zu finden unter id-conf.de. Und zwar wird am 3. Mai vorher wird es ein Meeting zum User Managed Access geben. Das ist auch kostenfrei. Das ist ja diese Gruppe bei der Kantara Initiative, wo ich dann auch dabei war. Da bin ich jetzt nicht mehr so wirklich oft dabei, aber zu diesem Meeting werde ich auf jeden Fall hingehen. Und ich werde auf einem Panel sitzen, und zwar zum Thema Data Portability. Wer hätte es gedacht, was am 6. Mai stattfindet. Blogger kommen im Übrigen umsonst rein, wenn man sich da meldet und sagt, wo man bloggt und so weiter. Deswegen ist es immer gut, wenn man so Podcasts macht wie wir. Macht das einfach auch. Sonst kostet das nämlich irgendwie 1200 irgendwas Euro.
Kommt man da immer noch rein oder ist das mittlerweile dicht, anmeldungstechnisch?
Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Also kann man nachgucken, id-conf.de.
Bist du die ganze Zeit dort?
Ich werde am Sonntag, also am 2. hinfahren. Also ich wäre am 3. hingefahren, aber es ist leider schon um 9 Uhr dieser Workshop. Mhm. Und werde am 7., also am letzten Tag, den werde ich nicht mehr ganz mitmachen.
Okay.
Also am Freitag ist das. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die ganze Zeit auf der Konferenz bin. Also wer in München ist und vielleicht kann man da auch so ein kleines innenstädtisches Nebentreffen veranstalten zum Thema, was weiß ich, Open Web, Data Portability, von mir ist auch Politik.
Topfcamp.
Genau, irgendwas. Also irgendwas. Ist auch mitten in der Stadt, ist nämlich im Deutschen Museum. Also muss man nicht irgendwo rausfahren. Dann noch etwas in eigener Sache. Und zwar haben wir ein Plugin veröffentlicht für RPX. Haben wir RPX eigentlich mal hier besprochen? Ja, ne? Haben wir zumindest mal erwähnt.
Ja, wir haben es mal angerissen in irgendeiner OpenID-Folge.
Genau, also bei RPX geht es im Prinzip darum, wenn man auf seiner Site irgendwie Twitter, Facebook, Google, OpenID, Logins und so weiter haben will, aber nicht alles selbst implementieren will. Ihr habt es ja eingebaut, ne, bei JIT.
Genau.
Ist es relativ einfach, RPX zu benutzen. Ist ein Service von GenRain und die übersetzen sozusagen all diese Login-Methoden zu einem einheitlichen Login. Das heißt, man kriegt so ein Pop-up, wo alle Buttons drin sind, man sucht sich aus, was man haben will, klickt da drauf, loggt sich ein und die Webseite selbst muss halt eben nur ein Interface haben. Man kriegt halt immer so einen ähnlichen Datensatz zurück.
Und das ist man kriegt sogar immer den gleichen Datensatz. Also sie haben sogar Portable Contacts genommen dafür. Also es ist schön vereinheitlicht. Mhm. RESTful API, mit der man eben nach der Anmeldung die normalen Profildaten und wo es möglich ist, auch Kontakt.
Ja gut, aber das meinte ich ja eben, wenn der Service irgendwas nicht anbietet, genau, kommt es natürlich nicht zurück.
Dann fällt es weg, genau.
Okay. Also in der Richtung. Ja, und wir haben da jetzt so ein Plugin, Open Source Plugin für Plone, also das Content Management System Plone implementiert, und zu finden ist das unter comlaunch.net/rpx mit Screencast, der mehr Zeit gekostet hat als das ganze Programmieren. Irgendwie. Ja, es ist nicht so schwer zu programmieren, aber Screencast machen muss ich öfter machen. Ja, dann, was habe ich noch in eigener Sache? Wir haben ja noch ganz viel hier, zum Beispiel Open Data Interview. Open Data sagt sich ja jedem was. Also Open Data geht es im Prinzip in diesem Fall vor allem um Regierungsdaten, also dass die alle öffentlich werden. Also natürlich nicht die persönlichen Daten, aber Statistiken und Ähnliches und Studien. Wenn ich mir hier zum Beispiel das Ratsinfosystem in Aachen anschaue, dann ist da noch gibt es da noch viele Möglichkeiten, was man alles öffentlich machen kann. Und darum geht es eben auch beim Open Data Network e.V., ein Verein, der, glaube ich, in Berlin sitzt. Und da habe ich mit Daniel Dietrich, das ist der Vorsitzende dieses Vereins, ein Interview auf dem Politcamp geführt. Und das findet ihr auf politfunk.de. Und da ist jetzt, glaube ich, auch am Wochenende, also nach der Republika, ist noch ein Hackday, wo es eben auch um Open Data geht. Also im Rahmen der Republika. Ja, dann hast du auch was, glaube ich, ne?
Ja, darf ich meine drei kleinen Pünktchen auch mal machen? womit fangen wir an? Die well-known URIs sind jetzt RFC spezifiziert. Also die unterste Ebene des Hammer-Stacks.
Genau, vielleicht erklärst du kurz, was sie machen.
Genau, also es geht um Discovery. Angefangen hat alles mit Webfinger, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, da kam einiges zusammen. Also Webfinger benutzt es auf jeden Fall.
Genau, also es geht darum, eben bei Webfinger die E-Mail-Adresse, also Metadaten an E-Mail-Adressen dran zu hängen, unter anderem auch dann, um sie irgendwann mal als OpenID vielleicht verwenden zu können und um eben von der E-Mail-Adresse an die Metadaten zu kommen, ist halt die unterste Ebene, die well-known URIs, weil man eben davon ausgegangen, oder es ist eben die einfachste Variante, irgendwas zu discovern, indem man einfach einen Ordner festlegt, wo irgendwas drin ist, und wenn es da nicht drin ist, dann gibt es einfach nichts.
Also vielleicht, um das Problem nochmal klar zu machen, wenn man natürlich eine E-Mail-Adresse als Identifier irgendwo eingibt, also wenn man sich einloggen will mit, was weiß ich, mrtopf@gmail.com oder so, hat man natürlich das Problem, dass man nicht wie bei einer URL irgendwie da mal nachgucken kann, was liegt denn unter dieser URL, um da irgendwie zu gucken, wo ist denn zum Beispiel mein Service-Katalog, also oder wo ist mein OpenID-Provider. Und deswegen geht man da ja über diese, über eben eine bekannte URL, über einen bekannten Pfad, der eben .well-known ist, in diesem Fall. Und dort gibt es dann eben Informationen darüber, wie man von der E-Mail-Adresse, also bei Webfinger jetzt zum Beispiel, von der E-Mail-Adresse zu weiteren Daten kommt. Also im Prinzip kommt eine URL dann nachher daraus.
Genau. Also vom Ablauf her, man nimmt sich einfach den Teil hinter dem Ad und guckt dann eben, hängt .well-known/ hinten dran und guckt dann eben, im Fall von Webfinger ist es Hostmeta, ob es das File gibt, und wenn ja, guckt man dann halt, ob es einen gewissen Eintrag gibt zu dem User und bekommt dann eben die Metadaten. Man hat sich das so ein bisschen abgeguckt von zum Beispiel die Robots.txt, wo einfach die Suchmaschine genau weiß, also wenn es eine gibt, dann liegt sie unter domain/robots.txt, und wenn es da keine gibt, dann wird es auch nicht interpretiert. Also man spart sich da die erstmal die Webseite parsen, in den Headern gucken, ob irgendwie ein Link dazu ist. Wenn ja, dann dem Link verfolgen und dann gucken, was in dem entsprechenden XML oder was weiß ich steht und so weiter.
Hat auch natürlich Ja, hat da natürlich einen Vorteil, dass man eben das nicht alles in die Webseite reinschreiben kann. Also bei Yahoo, die hatten zum Beispiel immer das Problem, weil da kommt es ja auf jedes Byte an und so viele brauchen diese Info ja gar nicht. Und wenn man das jetzt immer in jede Homepage reinschreibt und das dann eben auch dann raussenden muss, das sind natürlich dann Bytes, die sich jetzt erstmal wenige Bytes, aber bei halt diesem Traffic addiert sich das dann natürlich. Deswegen ist das der bessere Weg. Ja, noch was?
Genau, und dann gab es eine Reihe vom Herrn Messina, losgetreten von Mozilla, der Browser als sogenannter Social Agent. Es sind, glaube ich, 5 Parts, wobei der 5. Part eher nochmal alle Parts vorher als Screencast. Also eigentlich kann man nur den 5. Part sich zu Gemüte führen.
Gut, dass ich lange gewartet habe.
Genau. Sind ein paar schöne Ansätze drin, wie man zum Beispiel auch schön OpenID in den Browser integrieren könnte. Ist auf alle Fälle mal sehenswert.
Und macht Mozilla das jetzt alles so? Wie?
Ich hoffe mal schwer. Na dann. Also man muss echt sagen, solche konzeptionellen Sachen hat Chris Messina einfach wirklich drauf. Also gerade der Part mit OpenID ist wirklich schön durchdacht. Ist nicht einfach so plump von wegen, ich gebe meine OpenID irgendwo im Browser an und der füllt dann irgendwelche OpenID-Login-Felder voraus. Sondern es geht halt wirklich darum, dass der Browser eben auch zum OpenID-Client wird. Also ich melde mich praktisch mit meiner OpenID schon beim Browser an und habe dann zum Beispiel die Möglichkeit, von dem OpenID-Provider meine Bookmarks zu holen.
Also es ist vorgestellt.
Genau, das ist praktisch so ein dezentrales Surfen. Ich habe meine Bookmarks irgendwo hinterlegt, mein OpenID-Provider weiß wo. Und ich kann mich in irgendeinem Internetcafé praktisch an meinem Mozilla anmelden, habe meine ganzen Bookmarks, habe vielleicht meine Surf-History und so weiter. Ja, gibt eben ein paar spannende Geschichten und er treibt es dann eben noch weiter, wie man dann eben auch über den Browser wieder die Sachen in die einzelnen Social Networks wieder reinbekommt, über Microblogging, Bookmarking und so weiter.
Ja, muss ich mir nochmal anschauen. Aber ich wollte mal durchlesen, aber es war immer so viel.
Dann machst du wirklich am Schluss den Screencast. Das ist immer schön, wenn man ein bisschen wartet. Hast du recht.
Ja, siehst du mal. Ja, Self-HTML ist jetzt ein Wiki.
Genau, sie starten den zweiten Versuch. Es gab ja schon vor Ewigkeiten mal den Versuch, Self-HTML als Wiki aufzusetzen. Und HTML passt jetzt nicht so in unseren Podcast, aber ich habe mir gedacht, der beste Platz für so eine Übersicht an den ganzen Web-Semantiken wie RDFA und Microformance und so weiter passt ja perfekt in Self-HTML. Und deswegen habe ich gleich einen Themenbereich Web-Semantics gestartet und habe direkt danach gemerkt, ich habe viel weniger Zeit, das Ganze zu befüllen, als ich dachte. Und deswegen mache ich hier jetzt mal ein bisschen Werbung.
Da rufen wir jetzt unsere 3 Zuhörer auf. Also, hier mal kurz weggestellt. Und schnell nach wiki.selfhtml.org/wiki/groß-themen-doppelpunkt-web-semantics. Da steht in den Shownotes.
Genau.
Zu finden unter openwebpodcast.de im Übrigen.
Also ich glaube, wenn sie uns hören, dann haben sie unsere Seite
schon. Die im iTunes drin, aber wissen gar nicht, woher das kommt.
Weil der Kunde
wundert die sich immer.
Ja, genau. Und eben keine Zeit.
Also, ja, gut.
Deswegen würde ich mich über ein bisschen Hilfe freuen und vielleicht schafft man es gemeinsam, da ein bisschen was zusammen zu machen. Und vor allem schön wäre halt mal so eine an einer Stelle Information zu allem und in Deutsch.
Ach, Deutsch muss das sein?
Ja, natürlich.
Das mag ich ja gar nicht.
Weil nämlich also Self-HTML ist ja eigentlich die Mutter der HTML-Dokumentation im Netz. Ja. Das heißt, die Microformance, RDFA, Microdata und was weiß ich, was es noch alles gibt, Idee, würde sich rasend verbreiten dadurch.
Ja, da bin ich mal gespannt. Wir können ja nochmal dann gucken, Web Semantics in Deutschland, 1 year later.
Ah, genau, schreibt es auf. Heute ist der 15. Schreib auf.
Ja, schreib du mal auf. Ich schreib's hier in die Shownotes rein, hier 15.
Genau, in einem Jahr,
4. bitte. 4. 2011, Wiedervorlage. Schreibe ich mal hier so rein. Ja, genau, one year later kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich Stack Overflow, die Seite, wo man Fragen stellen kann, wenn man beim Programmieren nicht mehr weiter weiß und einem dann alle möglichen Leute schön weiterhelfen. Die haben ja ein interessantes Konzept gehabt, nämlich die, da kann man sich nur mit OpenID einloggen. Das haben sie ja so konzipiert. Und die haben jetzt einen Blogpost geschrieben, ein Jahr später, um mal zu gucken und zu erklären, wie es denn gelaufen ist. Also kurz, um es kurz zu machen, Google hat sehr geholfen, dass die es eingeführt haben. Dadurch haben natürlich sehr viele Leute dann automatisch einen OpenID-Account bekommen. Problem ist jetzt nur ein bisschen bei hier, ich glaube, Directed Identity, da haben sie ein Problem mit, ne, weil sie dann nicht genau wissen eben, wer der User ist, der kommt. Weil die natürlich das Problem haben, dass sie nicht wollen, dass ein User irgendwie 10 Profile anlegt.
Ja.
Und sich dann selbst hochvotet und so weiter. Das heißt, das ist ja auch eins der Hauptprobleme, die sie immer haben. Deswegen, da gehen sie, also bei Yahoo vor allem, gehen sie halt immer noch hin und da muss halt immer noch eine E-Mail auch geschickt werden. Das heißt, dann werden sie identifiziert. Ja, ich tue das auch in die Shownotes, dann kann man das mal durchlesen, wie jetzt so die Erfahrungen mal sind von einem, der es eben jetzt einsetzt und wirklich nur OpenID einsetzt. Ja, auf jeden Fall wollen sie weitergehen und weitermachen und OpenID bleibt also dabei.
Schön fand ich auch, dass sie eigentlich bis, also von Anfang an nicht wirklich hundertprozentig von OpenID überzeugt waren, aber dass es halt nichts Vergleichbares gab und es das geringste Übel war, haben sie es eingesetzt und ja. Ist bisher bis heute geblieben.
Ja, das würden sich deutsche Leute nie trauen. Naja. So, ja, wir haben auch noch was in eigener Sache übrigens, also ich. Und zwar Data Without Borders, der englische Podcast. Wir haben ein Interview geführt, wann war es überhaupt, auch schon wieder zu lang her, mit David Recorden und wir haben uns über OAuth 2.0 unterhalten. Das ist ja gerade in der Mache. Und David ist ja bekannt, hat eben, wir sprachen ja über OpenID, hat das ja Ganze mit erfunden damals, ist jetzt bei Facebook und arbeitet da im Bereich Open Standards und Open Source. Und er hat jetzt einfach mal so ein Draft geschrieben. Also es gab ja viel Diskussion darum und es gab ja auch dieses OAuth Wrap, was eigentlich gar nichts mit OAuth zu tun hatte. Und von all diesen Ideen hat er mal alles so in einen OAuth 2.0 Draft reingegossen, sodass halt eine Diskussionsgrundlage da ist. Es gab ja auch gerade ein Treffen, es gab ja das ITF-Meeting in Anaheim und dort gab es natürlich auch ein OAuth-Meeting, wo ich hörte, dass wohl ein bisschen auch konträr war so von den Meinungen, wo es denn hingehen sollte, was aber anscheinend jetzt auch erledigt ist, also man ist sich jetzt einig. Ja, und da ist jetzt eigentlich auch wieder relativ viel los auf der OAuth-Liste, also da ist einiges passiert da, was ja auch ganz gut ist. Eine andere Frage, wir haben ja auch noch über OpenID gesprochen mit ihm und da sieht er schon, dass es wahrscheinlich doch irgendwann so zusammenwachsen wird. Also die Frage ist halt, von welcher Richtung in welche. Also es wäre schon denkbar, dass man natürlich OAuth auch zum Login dann benutzt, wenn halt eben bessere Discovery-Mechanismen da sind, dass man halt auch die Sachen findet und so. Also dürfte interessant sein, auch was halt die Zukunft von OpenID irgendwie betrifft. Und im Weißen Haus war er auch.
Oder, der feine Herr.
Oder nebenan, eben irgendwo so ein Nachbarhäuschen. Ja, gab irgend so ein Meeting da zum Thema OpenID, nehme ich mal an. Mhm. Da sind die ja recht aktiv. Ja, da du ja hier bist heute, gehe ich mal davon aus, dass du nicht auf der Chirp-Conference bist, ne?
Ja.
Ja. Ja, hat das wohl doch nicht geklappt, wie, aber ich habe da gestern reingehört, also die war ja gestern und ist heute noch, heute ja mehr so in persönlichen Gesprächen, glaube ich. Aber so spannend fand ich es nicht, also muss ich sagen. Also hier, naja, Herr Williams hat, ja, also jetzt sagen wir, es gab schon interessante Sachen da, aber jetzt für so einen Tag, also immer wenn ich reingehört habe, hat irgendwie Herr Williams gerade erzählt, irgendeine Anekdote erzählt von Anno dazu mal, hier und da und keiner was. Und dazu weiß ich nicht, ob ich dazu jetzt dahin fahren muss. Aber es gab natürlich einige. Ja, es gab natürlich einige Ankündigungen. Ich weiß, hast du das verfolgt auch? Oder?
Also ich habe At Anywhere heute mal ausprobiert.
Genau, At Anywhere sollte man noch erklären. Das wurde ja schon bei South by Southwest angekündigt. Mhm. Aber ist, glaube ich, ab heute oder gestern erst wirklich auch für jeden verfügbar. Ne? Mhm. Ja, was ist es?
Achso, Twitter will mit @anywhere die Twitter-Anbindung noch einfacher machen. Also es ist jetzt möglich, mit einem kleinen JavaScript-Schnipsel diverse Sachen zu machen. Also ich habe mal nur dieses Demo-JavaScript ausprobiert und das funktioniert so, dass alle @irgendwas Textschnipsel von der Webseite eben überprüft werden, ob es dazu einen Twitter-User gibt. Wenn ja, wird der Link eben in einen Twitter-Link umgemodelt und es gibt so, beim Hover gibt es so einen kleinen Balloon-Tooltip, in dem dann die Infos über den User stehen und ich kann mich dann direkt über den Tooltip mit dem User connecten, über OAuth. Und also ich trete dann praktisch schon einen OAuth-Request los und lande am Schluss wieder auf der eigenen Seite. Das heißt, danach habe ich auch schon...
Und bist du eingeloggt.
Genau, danach ist er auf der anderen Seite eingeloggt.
Also das heißt, es geht darum, Twitter sozusagen Funktionalität auf der eigenen Seite irgendwie einzubinden.
Genau, und das möglichst
also Links zu setzen.
Genau.
Ja. Kann man damit irgendwas machen? Also werden jetzt nur die Ad-Dinger da verlinkt oder was?
Also es gab eben, sobald du mal eine App registriert hast, gab es so einen kleinen Beispielcode, der halt eben erstmal nur das gemacht hat. Es gibt, ich habe heute Abend, kurz bevor ich heimgefahren bin, dann noch eine komplette JavaScript-Doku gefunden, die sehr umfangreich ist. Also man kann dann sicherlich noch ein paar andere Sachen machen, aber ich weiß nicht genau was. Also habe ich noch nicht genug durchgelesen.
Naja gut, ist ja auch gerade neu, da gucken wir jetzt nochmal. Wir haben jetzt auch eine Entwicklerseite extra, ne? Also unter, was war es, dev.twitter.com.
Twitter.
Genau, ja. Da ist aber jetzt hauptsächlich @anywhere, glaube ich, zu finden. Dann haben sie ja auch noch angekündigt, diese Promoted-Tweets, das ging ja auch vorher schon an sich durch die Presse, dass man bei Suchanfragen, also glaube ich ähnlich wie Google, kann man das ja fast sagen, ne? Dass da so ein Sponsor-Tweet dann irgendwie entsprechend gekennzeichnet dann oben erscheint, aber nur einer. Und man aber mit dem alles machen kann, was man sonst auch so mit Tweets machen kann. Also jetzt nicht so spannend, weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt so spannend ist, aber in der Financial Times stand heute schon irgendwie wirklich drin, Twitter kopiert Geschäftsmodell von Google. Das jetzt so, aber ich meine, mit Werbegeld verdienen ist, glaube ich, jetzt nicht so das, was Google nur erfunden hat. Naja, dann gab es noch ein bisschen Diskussionen rund um Application Development, weil ja natürlich Twitter jetzt so ein paar Sachen gemacht hat oder zumindest eine Sache, eben Tweety gekauft, was da nicht so gut ankam und natürlich sich jetzt jeder Sorgen macht, ob es noch Sinn macht, überhaupt Apps für Twitter zu schreiben. Ich meine, das Problem ist natürlich schon, dass wenn man nach Twitter sucht im App Store oder irgendwo, hat natürlich Twitter schon einen Vorteil, wenn eben die Twitter-eigene App dann immer vorne kommt.
Ja. Also ich finde es jetzt auch mal ein bisschen übertrieben, dass man jetzt solche Wellen macht. Also es ist ja klar. Ein
Panel dazu, ich habe es nicht angeguckt. Aber
echt? Ja, nein, ja. Aber es ist halt generell so, dass, also ich habe diverse Blogposts drüber gelesen, von wegen, dass jetzt Twitter die ganze App App-Dings da halt kaputt macht. Ich meine, sie haben jetzt bisher erstmal nur Tweety gekauft, was ich auch gar nicht so schlimm finde, weil eine offizielle iPhone-App zu haben, ist jetzt noch kein K.O.-Kriterium. Und wenn man es immer noch besser hinbekommt wie Twitter, dann ist ja auch kein Problem.
Ja, ich meine, Leuk hat ja auch dazu was geschrieben, dass man dann eben nicht nur auf Twitter setzen sollte, sondern ich meine, die machen ja auch Facebook und so.
Ja.
Aber ich meine, Facebook hat auch eine eigene App, so ist ja nicht. Also.
Ja, aber es ist halt, also man generell, wenn man sein Geschäftsmodell auf einen Dienst fokussiert und eben nur den macht, muss man halt irgendwann damit rechnen, dass er entweder irgendwie die API ändert oder sonst irgendwas macht. Also irgendwas kann immer
passieren. Terms of Service ändert. Ich meine, da war ja auch im Gespräch, da irgendwas wofür noch Geld zu nehmen und keine Ahnung was. Ne? Genau, da gab es noch was, apropos API, da gab es ja noch eine andere Ankündigung, nämlich dass das Rate Limit, also dass man nur so und so viele Requests pro, was weiß ich, Stunde oder so machen kann, ne, dass das irgendwann mal wegfallen soll. beziehungsweise das Ganze umgebaut wird, dass es eher, also jetzt ist ja so ein Pull-Modell, das heißt, ich frage mal nach, gibt es was Neues? Es sei denn, man hat, wie ihr, glaube ich, ne, die Firehouse.
Nee, haben wir noch nicht.
Aber
wir haben mal angefragt, aber bisher noch nicht wirklich Feedback bekommen. Also. Das wird uns sehr helfen, ja.
Okay, also dann kriegt man natürlich alles so geliefert, aber sie wollen natürlich mehr auch in Richtung Push gehen, dass also Twitter eher den Apps und den Web-Applikationen und so die Sachen direkt hinschickt, wenn sie anfallen. Das wird man sehen, wann das hier genau passiert. Ist natürlich interessant. Und was sie auch noch angekündigt haben, ist, dass es Annotations geben wird. Also das ist, glaube ich, das, was der Herr Scoble da mal den Super-Tweet genannt hat. Da ist sozusagen der Text, eigentlich diese 140 Zeichen, oder sind eigentlich dann nur noch die Spitze des Eisberges. Und dann kann man allerlei Metadaten noch damit speichern. Hinzu kommt ja auch, dass sie diese POI-Funktionalität angekündigt haben. Also dass man nicht nur die Koordinaten speichert, wo der Tweet abgesendet worden ist, sondern dann auch weiß, was so in der Nähe dann wirklich ist, dass man das auf Karten verfolgen kann. Ne? Sowas. Ist richtig verstanden.
Jetzt machen sie auch noch Foursquare kaputt?
Allerlei. Ja, alles kaputt.
Erst die eigenen Apps, dann auch noch die alle anderen. Das ist unmöglich.
Ja. Gut, ich glaub, dass ich
Twitter
dafür nichts
zahle. Twitter will auch echt Geld verdienen. Diese Bösen.
Ja, das, da gab es natürlich auch in seiner Keynote, da hat er gesagt, irgendwie, warum das alle fragen. Das findet er irgendwie auch sehr nervig, dass alle das fragen. Das ist auch deren Problem. Das war ungefähr. Aber es ist natürlich auch eine wichtige Frage. Aber man will es halt irgendwie so aus dem, sagen wir mal so, nicht irgendwie machen, so Short-Term-mäßig, ne, dass man jetzt irgendwie was einbaut, was dann morgen wieder nicht funktioniert, sondern es muss irgendwie so aus der Idee herauskommen, dass es halt passt.
Also ich finde es halt schön, dass Twitter sich stetig weiterentwickelt und bisher zumindest von seinem Konzept noch nicht abgewichen ist. Mhm. Also sie haben bisher immer auf diese Mikro-Nachrichten und behalten das. Jetzt mit diesen Annotations weiß ich eben nicht. Geht es da nur um Metadaten?
Also so viel steht hier. Ich habe auch nicht alles geguckt. Also okay. Ich kaum was geguckt. Also Next Quarter steht hier. Ist ja nicht mehr so lang hin. Annotations will allow developers to add any arbitrary metadata to any tweet. For instance, today tweets can be tagged by the application that created it, the location it was sent from, and who it is replying to. All of this metadata allows tweets to be sorted and filtered in interesting ways. Und da geht es jetzt einfach darum, dass eben weitere Annotations man, ich nehme an, dass es dann mehr oder weniger Text ist, was man da dran packen kann. Aber es gab auch die Frage.
Ja, wahrscheinlich so Key-Value-Paare, dass man eben sagt, okay, Ort und dann eben den Ort oder sowas, dass man das frei wählen kann.
Genau, also
das würde nämlich, das würde nämlich eben diese ganze Mikro-Syntax-Geschichte mal aufheben, wo man eben versucht, direkt im Tweet diese ganzen Meta-Informationen unterzubringen.
Ja, aber du musst es ja, sagen wir mal, wenn es jetzt um Hashtag oder ähnliches geht.
Das ist nochmal was anderes, aber so Geschichten wie, man hat ja immer D und dann den Ort. Sowas könnte man dann eben zum Beispiel wirklich als Meta-Information mit reinpacken, wo man es gerade abgeschickt hat.
Und ich meine, es hängt dann, glaube ich, auch sehr von der Applikation ab. Also man muss sehen, wie das passiert. Es muss ja auch irgendwie kompatibel sein. Also wenn jeder jetzt sein eigenes Zeugs da reinpackt, muss er was damit machen können nachher.
Vielfalt?
Ja, aber es nutzt ja nichts, wenn wir beide ein Ortfeld definieren, was aber alles was ganz anderes meint. Aber es ist wirklich so, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, wie Scoble da meinte mit dem Super-Tweet, dass dann irgendwie zum Beispiel steht, das ist jetzt Werbung für dieses Produkt und hier gibt es das noch zu kaufen und solche Sachen. Ich weiß halt nicht, es müsste dann natürlich schon irgendwie automatisiert solche Sachen erzeugt werden, weil sonst, ich meine, da hast du da 140 Zeichen, klickst du mal auf Plus und dann geht auch irgendwie so ein Facebook-Profilartiges Form auf in der Komplexität.
Ah ja. Und dann hast du die Möglichkeit, Freitext deine Metadaten zu setzen. Großartig.
Tja, es gab auch noch eine andere Frage bei diesem generellen Q&A, was dann am Ende stattfand, nämlich ob denn auch irgendwann so Bilder und Videos und so. Da haben sie sich aber jetzt nicht festgelegt, sie haben auch nicht gesagt, nö. Also sie überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Das
ist doch mal eine Riesenantwort.
Ja, soll man sagen. Also es wäre dann so wie, schon vergessen, wie es hieß, wie sind denn die ganzen, die jetzt zu sind? Die Alternativen. Ja. Wie ist denn das nochmal? Masse an Six Apart. Ja, Pounds, genau. Mein Gott, langes her. Hätten sie auch umsourcen können.
Ja.
Ja, noch ein paar Zahlen im Übrigen. Also Twitter hatte gestern zu einer bestimmten Zeit 105.779.710 registrierte User. Jetzt sind es bestimmt drei mehr. Das ist doch
mal eine Riesenaussage. Genau. Diese hatte gestern irgendwann zu irgendeiner Zeit.
Genau. Ist auch toll, dass ich das dann genau reinschreibe. Ich weiß ja nicht, ob, ja, also ich gucke mal auf mein Handy, wie viel es jetzt sind. Aber es kommen auch 300.000 neue User pro Tag dazu. 180 Millionen Unique Visitors pro Monat haben sie und 75% der Traffic kommt von, nicht von Twitter.com, von der aus. Es war auch noch irgendwo über API-Requests, genau, 3 Milliarden Requests pro Tag gehen auf die API. Ja, da seid ihr schon.
Skaliert. Mhm.
Die haben ja auch teilweise Sachen Open Source, ne? Also muss man sich mal anschauen, also so Q-Sachen und so gibt es als Open Source, Java. Applikation ist das und noch diverse andere Sachen. Die hatte ja auch ein bisschen vorgestellt, was sie da gemacht haben, so Deployment. Also wer in Java und Ruby und so unterwegs ist, sollte auf jeden Fall mal nach Open Source Twitter suchen. Da gibt es einige sinnvolle Sachen, denke ich. Auch, also ich denke mal, wenn das so standalone läuft, so ein Queuing-System, kann man sicher auch ohne Java Applikation handeln. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt sonst noch was war. Das war halt, das war so, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ich sehe ja noch einen anderen Link, weil wir OpenID eigentlich schon zurück hatten. Also es gab ja noch das OpenID Technology Summit West. West ist USA, ne?
Ja.
Das war, wo war es denn? In Mountain View natürlich. Weiß ich, hast du da mal reingeschaut oder nicht? Du hast da irgendwas erzählt, dass du mal geguckt hättest oder nicht?
Nee, ich habe darüber überhaupt nichts. Ich habe nur gemeint, dass jetzt gerade in der Discovery-Gruppe von OpenID eine ganze Menge los ist.
Mhm. Gut, auf jeden Fall fand das statt im Anfang April, am 5. und 6. Und waren alle üblichen Verdächtigen natürlich da und ging generell um Probleme oder Features in OpenID, die fehlen oder was auch immer.
OpenID V-Next.
V-Next?
Wie man es in den E-Mail-Dingern immer so schön abkürzt. Ja. V.Next.
So. Ja, es gibt hier auf jeden Fall auch Notes, die Chris Messina, glaube ich, geschrieben hat. Die wir am besten, die sind verlinkt. Das heißt, da könnt ihr mal durchlesen. Die lese ich jetzt hier nicht vor. Würde ich mal sagen.
Ja.
So, dann hat uns die letzten Tage und Wochen eher schon ein anderes Thema ja noch beschäftigt oder
eher
die Politiker hat es beschäftigt, nämlich Facebook und Privacy.
Nicht nur die Politiker, das kam im Fernsehen, im Radio.
Ja,
das ist unerträglich.
Ja. Wieso? Findest du Privacy echt nicht gut oder was? Im Übrigen Jeff Jarvis, Republika. Jeff Jarvis hat gesagt irgendwie, man soll sich da ja nicht so anstellen, hat er nicht gesagt, aber man soll sich vielleicht mal ein bisschen offensiver damit umgehen, dass man irgendwie was mehr öffentlich macht und man hat ja auch was davon und so weiter. Ich frage mich, also ich habe noch keine Blogpost gelesen, ob man muss ihn ja eigentlich in der Luft zerrissen haben.
Echt?
Ja, müsste man ja eigentlich, weil wenn er sowas sagt, irgendwie alle sind hier so mit Privacy und so. Und dann plötzlich kommt da hier so ein Jarvis und wird hier groß gefeiert. Der sagt ja im Prinzip irgendwie, schon ein bisschen komisch in Deutschland. Alle irgendwie sind sehr auf ihre Privatsphäre fixiert, aber dann gehen sie zusammen in die Sauna. Männchen und Weibchen zusammen. Wäre in den USA nicht so denkbar.
Der Herr Ripanti hat auf ripanti.de da auch nochmal was dazu geschrieben, was ich auch nicht doof finde, weil prinzipiell geht es ja darum, wenn ich irgendwo meine Daten angebe, dann habe ich ja nichts davon, wenn sie keiner sehen kann. Natürlich gibt es dann auch wieder irgendwelche Modelle, nur der darf sehen, nur der darf sehen. Aber mal ganz ehrlich, wie detailliert stellst du denn wirklich irgendwelche Sachen bei Facebook ein?
Nicht so.
Oder hättest du bei Facebook eingestellt, damals, als es noch alles sehr gut war mit ihren Privacy-Settings. Das ist halt auch immer eine Geschichte. Also ich persönlich stelle halt nichts ein. Wenn ich nicht will, dass irgendjemand was von mir sieht, dann gebe ich es einfach nicht an. Und es ist ganz selten, dass es irgendjemanden gibt, der eine Adresse von mir sehen soll, der sie nicht eh schon hat.
Ja, es ist ja auch so irgendwie, sagen wir, die ganzen Datensachen, also ich glaube, das ist hauptsächlich so eine abstrakte Angst, dass irgendwer Daten über einen hat, der sie nicht haben sollte oder irgendwie sowas. Aber es ist halt immer schwierig. Ich kriege halt kaum gesagt, was denn jetzt so eigentlich die Probleme daraus sind. Also ich war jetzt ja noch, im Wahlkampf spielt es ja auch eine Rolle, so ein bisschen zumindest. Und wir haben das ja in NRW jetzt gerade hier, also Volker Beck war hier. Und er hat dann auch gesagt, ja, von diesen Dingen werden wir sicher noch in Zukunft viel in der Zeitung lesen, von irgendwelchen Skandalen oder so. Nur wann ist dann dieser Zeitpunkt? Weil ich meine, das müsste ja jetzt auch schon mal sein. Wir hören ja auch zum Beispiel, dass irgendwie Telekom oder wer auch immer hat irgendwelche Daten verloren. Aber ich habe es jetzt noch nicht so gehört, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen. Also man mag mich da korrigieren, wo jetzt, also was da, welche bösen Dinge jetzt daraus geschehen sind im Moment. Oder kommen die alle irgendwann noch?
Ja, und umgekehrt.
Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass sie die rausgeben sollen, ne? Nur halt, weiß ich nicht, ob man die. Also ich würde halt gerne die Gefahren wissen und dann wäre es ja eigentlich an der Zeit für die Politik, dass man sich um diese, ja auch, dass man sich um diese Gefahren kümmert in der Politik und nicht einfach sagt, damit aufhört, wir dürfen keine Daten sammeln. Weil das ist ja, wir werden ja Daten sammeln. Ja,
und umgekehrt ist es ja auch so, dass es den meisten ja überlassen bleibt, diese Daten anzugeben. Also ich kann sie ja halt auch einfach weglassen. Und wenn irgendjemand meine Adresse will, dann soll er mir seine E-Mail-Adresse geben und ich schicke sie ihm.
Ja.
Also es ist halt letztendlich, wenn ich halt wirklich in irgendeine Plattform gehe, alle meine Daten angebe, brauche ich mich halt auch nicht wundern, wenn sie halt auch irgendwann mal irgendwo auftauchen.
Klar, aber das machst du ja nur, weil du nicht so wirklich informiert bist, was die Gefahren sind. Also das höre ich immer aus diesen Diskussionen raus. Es macht ja anscheinend, macht die Gesellschaft das ja generell so, ne? Also es machen ja genügend. Also es ist ja nicht so, dass alle Leute hier nichts eingeben. Die Frage ist halt nur wirklich, machen die das... Ja,
müsste man doch mittlerweile aufgeklärt sein,
ja,
oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also gerade wenn das so durch die Presse dauernd geht, also das dürfte ja eigentlich keiner mehr Facebook benutzen. Also oder sind die taub und dumm? Ich weiß es nicht. Und das ist halt auch so ein komisches Menschenbild irgendwie anscheinend, dass man die alle irgendwie keine mündigen Bürger sind und das dann alle trotzdem machen. Ich weiß es halt nicht. Ich meine, es geht ja auch immer dann um Schüler und so. Ich meine, das kann natürlich sein, dass sie sich nicht so klar sind, dass wenn ich jetzt hier, was weiß ich, irgendwelche Bilder einstelle, dass es vielleicht mehr Leute sehen als meine Freunde nur. Gerade wenn sich bei Facebook irgendwelche Sachen ändern oder so. Also sicherlich muss man da auch die Leute aufklären. Aber ich glaube halt nicht, dass wenn man sie aufklärt, dass sich das ändert. Weil man hat ja auch was davon. Ne? Also ich habe ja dadurch, dass ich hier mit allen Leuten kommuniziere, habe ich auch irgendwas davon. Also das will ich auch nicht missen.
Ja, natürlich, aber es ist halt eben dieser gesunde Menschenverstand, den man sich halt im normalen Leben angeeignet hat. Also wem gebe ich meine Bilder, wem nicht? Trage ich meine Bilder pauschal auf ein T-Shirt oder gebe ich sie eben nur meinen Freunden? Das hat man ja im normalen Leben verstanden. Und,
ja, aber es ändert sich vielleicht auch. Also man muss sich ja auch mal die Frage stellen, warum mache ich das immer eigentlich? Warum sagt nicht jeder, welche Krankheiten er hat? Also was ist das Problem dann, wenn das jeder sagen würde? Außer, dass man vielleicht mehr Verständnis hätte dafür, dass die anderen mal krank sind oder was auch immer die dann haben.
Was also vielleicht nicht nur Freunde verliert, weil es irgendwas Fieses ist. Mensch, du hast Ideen.
Ja, die haben es vielleicht auch. Also wenn ja jemand Hämorrhoiden hat, vielleicht, dass das gar nicht so unverbreitet ist oder so.
Ach, ich auch, komm, lass es mal treffen.
Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip die Story von Herrn Jarvis, ne? Irgendwie mit seinem Prostatakrebs und so. Also jetzt wissen wir alle, er ist impotent und ist vielleicht jetzt ein bisschen, muss man halt ein großes Ego für haben, meint er auch. Sein Ego wäre genauso groß wie das Fass über ihn. im Netz kursiert. Aber er hat ja auch einen Blogpost dazu geschrieben, ne, da halt auch mit diesem Sauna-Beispiel irgendwie und sich dann auch nochmal überlegt, warum man bestimmte Sachen eigentlich jetzt nicht erzählt. Also wo das genau das Problem ist. Was ich halt immer höre, sind halt irgendwie Arbeitgeber, die einen da nicht einstellen. Da kommt dann mal das berühmte Saufbild.
Aber das ist ja genau der Punkt. Also ich gehe halt ja auch nicht irgendwie mit einem Saufbild auf ein T-Shirt draußen rumlatschen und oder zum Arbeiten. Und genauso, wenn man genau diesen logischen Menschenverstand auch auf die Communities projiziert und sagt, wieso gebe ich denn meine Saufbilder irgendwo öffentlich an?
Das würde
Weil
man ja
es
auch.
Kann halt immer mal jemand lesen.
Das wenn's würde man ja auch nicht machen, wenn man wüsste, dass es eben nicht nur die Freunde sehen.
Naja, aber das muss doch jeder.
Andererseits weiß ich auch nicht, würde ich auch gerne mal eine Statistik sehen, wie viele Personalchefs jetzt und in 20 Jahren, muss man ja auch mal sehen, das dann so handhaben.
Das ist viel geringer, als man denkt. Also
ich glaube eigentlich, also ich hörte dann auch bei dieser Beck-Veranstaltung irgendwie, dann kam von hinten irgendwie, ja, da muss man doch die Leute vor beschützen, dass sie einmal so eine Jugendsünde dann ihr Leben lang von gezeichnet sind. Und das fand ich ja schon ein bisschen übertrieben, also wenn man jetzt so wirklich sein Leben lang davon gezeichnet ist.
Ja.
Ich meine, man kann natürlich immer mehr analysieren, das kommt natürlich auch hinzu. Also das heißt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel alles, also ich meine, ich kann jetzt dadurch ein bisschen verhindern, dass jetzt so jemand das findet, indem ich halt viel eigenes Zeug poste, ne? Es kann ja auch sein, dass du ein Saufbild von mir eingestellt hast. Ne?
Genau, das ist die andere Geschichte.
Aber ich kann ja SEO für mich selbst machen.
Genau.
Ne? Also ich kann ja genau zusehen, auch in bestimmten Grenzen. Also wenn ich genug guten Content habe, der auch öfter verlinkt wird, also dieses Saufbild, dann ist das natürlich oben. Also nicht das Saufbild, aber mein guter Content. Dann finden die das natürlich mehr. Natürlich kann man aber auch es analysieren und es gibt natürlich dann auch irgendwelche Skripts, die dann vielleicht alles holen können und vielleicht extra Saufbilder erkennen können, um dem Personalchef dann nur diese zu zeigen. Aber ich weiß halt nicht, wie, sagen wir erstmal, weiß ich nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass die das machen. Und zweitens wäre die Frage, ob man nicht da auch rechtlich was gegen machen kann. Und ich würde dann eher lieber sagen, wenn irgend so ein Problem entsteht, sollte man eher dieses spezielle Problem bearbeiten. Also nicht generell sagen, wir dürfen nichts mehr speichern, weil irgendwas könnte passieren. Klar kann man nicht alles jetzt schon übersehen, was daraus passiert, kann man nie. Aber die Frage ist halt, ob man immer irgendwie so ängstlich in die Zukunft guckt, weil ich will das nicht. Also ich meine, irgendwann kann der Diktator wieder kommen, ist ja nicht ausgeschlossen und hat dann vielleicht schon Daten vorrätig. Also dann kommt immer das Beispiel mit den Juden, die halt Hitler dann schon ausfindig machen konnte, dank der guten Vorarbeit der Einwohnermeldeämter. Nur das kann er, glaube ich, heute immer noch. Oder wenn jemand Katholiken ermorden will, würde das sich ja auch auf Einwohnermelder in dem Moment finden. Dann müsste man das ja auch jetzt mal diskutieren, ob das so gut ist. Also deswegen, ich würde halt gerne die Probleme kennen und würde dann eher darauf hinarbeiten, dass man diese speziellen Probleme löst und nicht, sagen wir generell, alle verteufelt, die irgendwas mit Daten machen, weil das machen ja in Zukunft alle.
Ja, und nur weil es möglich ist, heißt ja auch noch lange nicht, dass es irgendjemand macht, weil also so ein bisschen Moral gibt es ja in Deutschland auch.
Also ja, es darf ja auch nicht erlaubt sein. Also ich meine, das andere Beispiel, Krankenversicherung. Darf die dich dann noch einstellen? Ich meine, das kann man ja auch aufnehmen. Das kann man ja auch gesetzlich regeln.
Ja.
Also, oder Scoring-Agenturen. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Problem, wenn die jetzt irgendwie, was weiß ich, vielleicht du mehr Saufbilder als andere hast, dann bist du vielleicht nicht so zuverlässig. Aber dann wäre natürlich auch gut, wenn sie ihre Algorithmen offenlegen müssten, damit man weiß, worauf die jetzt eigentlich gucken. Weil da sehe ich auch nicht, warum die geheim sein sollten.
Ja.
Naja. Sollen wir noch über Facebook und Privacy sprechen oder haben wir jetzt genug
schon über Privacy?
Ja, nur kurz vielleicht. Ich meine, es wird ja jeder mitbekommen haben. Also Facebook, was sie machen wollen, ist, sie wollen ihre Terms of Service in verschiedenen Ebenen ändern und was jetzt anscheinend den größten Aufschrei gegeben hat, ist, dass sie jetzt auch Daten an Drittanbieter weitergeben wollen. Dabei geht es aber gar nicht so um Werbung, das haben sie ausgeschlossen. Also Werbung läuft halt so, dass man da jetzt nicht Daten kauft, wenn man da was anbieten will, sondern man kauft halt gewisse Merkmale, also sagen wir mal, wie heißt es denn nochmal, Demografien im Prinzip, ne? Demografische Kennzeichen. Und dann wird das halt eben auf Facebook selbst gefiltert, wo das dann angezeigt wird.
Raum Mannheim, Raum.
Genau. Oder wie alt oder ob alleinstehend oder nicht und so Sachen. Ne? Also Werbung, also Werbepartnern wird das also nicht verkauft. Wobei ich jetzt auch immer die Frage ist für mich irgendwie, was an Werbung eigentlich immer so schlecht ist. Also das kommt ja auch immer wieder auf. Dann wird irgendwie der Kunde irgendwie beeinflusst. Aber es wird er eh. Also ich meine, und wer das nicht schafft, also dann ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, wenn man so einfach durch Werbung beeinflussbar ist und alles kauft, was da kommt.
Ja, und eigentlich ist doch die personalisierte Werbung die beste Werbung, die dir passieren kann.
Ja, manchmal suche ich ja auch danach. Also ich meine, wenn ich danach suche, ist es halt besser, wenn das so zu mir kommt. Naja,
also
aber
ich brauche halt keine Werbung für Darmslips, sondern...
Ja, und hier geht es aber jetzt eben nicht so darum, sondern es geht... und hier gibt es halt Beispiele, wohin diese Daten gehen sollen. Diesmal muss ich das jetzt rausschneiden oder wird mir das irgendein Personalchef irgendwann mal
Ja.
Ne, habe ich mal ein Späßchen gemacht, aber das hat er nicht verstanden oder so. Oder es wird irgendwie aus dem Kontext gerissen, aber ist mir jetzt egal. Ja, und hier steht also, for example, we are working with Yahoo to integrate Facebook across their properties. Also sprich, Facebook und Yahoo wollen sich mehr und mehr annähern. So macht eigentlich auch Sinn, sagen wir mal, natürlich jetzt von auch vom Data Portability Standpunkt würde ich fast sagen. Außer halt, dass man natürlich, dass Facebook das entscheidet und nicht ich das entscheide. Aber generell natürlich, dass irgendwie ich Sachen, die ich auf Facebook schon mal eingetragen habe, zum Beispiel nicht bei Yahoo nochmal eintragen muss, ist ja erstmal nicht unpraktisch. Anderes Beispiel, AOL, da soll dann der Chat mit AIM irgendwie verknüpft werden. Macht für mich jetzt auch Sinn. Also auch von der Sinnhaft, also von der, dass es mir irgendeinen Mehrwert bringt. Also zumindest, wenn ich jetzt Leute auf AIM erkennen würde. Und CNN.com, da hatten sie es, glaube ich, schon mal gemacht, steht zumindest hier. Das heißt, da wird das irgendwie integriert oder wurde integriert bei der hier Präsidenteneinführung damals. Ja, also den Blogpost, den gesamten, der ist ein bisschen länger. Es geht jetzt nicht nur darum, den verlinken wir auch. Und die Reaktion, denke ich mal, wird jeder mitbekommen haben, dass die Frau Aigner, unsere Bundesverbraucherschutzministerin, ne, einen offenen Brief geschickt hat und damit gedroht hat, dass sie dann wohl ihren Account kündigen muss, wenn sie das denn hier wirklich so durchsetzen. Ja, und da ist dann Facebook zusammengezuckt und jetzt treffen die sich irgendwann.
Echt?
Ja, also sie war ja noch im Fernsehen, das war am letzten Donnerstag, also vor einer Woche, bei Maybrit Illner saß da so eine Internet-Pessimisten-Runde und hat ein bisschen über das Internet
sinniert,
ne? Und vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Sendung über Chancen, aber ich sehe das eher nicht. Chancen gibt es, glaube ich, gar keine. Man muss auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, hat Frau Aigner auch gesagt, wenn man was Neues im Netz macht.
Mhm.
Ne? Deswegen macht das auch in Deutschland niemand.
Mhm.
Also das ist eher ein bisschen traurig, würde ich so sagen. Aber auf jeden Fall hat sie da erzählt, dass irgendwie der Herr Zuckerberg ihr zurückgeschickt hat. Da wurde da gefragt, den Brief oder eine Mail? Das ist so sehr wichtig. Ja, nur Mail. Ja, schön. Ja,
über die wichtigen Sachen muss man dann halt auch diskutieren.
Genau. Genau. Ja, und dann wollen sie sich irgendwie mal treffen. Ist alles ein bisschen komisch. Jetzt gibt es ja auch noch eine Facebook-Gruppe, die verschiedene Politiker hier, also ein paar davon hatte ich ja auch in Berlin beim Politcamp getroffen, und die haben halt eine Facebook-Gruppe gegründet, weil das Problem ist natürlich, Facebook sitzt nicht in Deutschland, also kann man jetzt nicht sagen, hallo, ihr verstößt hier gegen deutsche Datenschutzrichtlinien. Also was sie fordert ist übrigens, dass es ein Opt-in sein muss, diese Weitergabe, und nicht ein Opt-out, wie es jetzt geplant ist.
Okay.
Also der Default müsste anders sein. Ja, und jetzt gibt es also eine Facebook-Gruppe und allerlei Politiker, die so netzaffin sind, rufen dann allerlei Bürger, die netzaffin sind, auf, dort beizutreten und als Protest gegen diese neuen AGBs da das Ganze zu sehen.
Also praktisch eine Facebook-Gruppe, um gegen Facebook zu protestieren.
Eine außerparlamentarische Facebook-Gruppe gemacht von Parlamentariern. Was ein bisschen komisch ist.
Nee, ich finde schon Sinn, dass du in Facebook gegen Facebook
ja, das ist ja nicht neu.
Also
ich meine, da hat man auch in Second Life schon gegen bestimmte Entscheidungen in Second Life aber richtig demonstriert, so mit rumgehen und so.
Mit Schild?
Ja, mit Schildern, mit vielen Schildern.
Großartig. Da
habe ich mal ein schönes Video von gemacht. Das war eigentlich immer sehr cool. Ja gut, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass in Facebook passiert. Also das gibt es ja schon diverse Gruppen, die gegen irgendwelche Entscheidungen da vorgehen.
Den Unlike-Button?
Ja. Beacon. Gab es bestimmt auch eine. Ja, und Christoph Kappes hat ja auf Facebook einen recht guten Artikel geschrieben. Es heißt Facebook, ein Zwischenruf auf kata.info. Und er geht da erstmal auf die sachliche Ebene ein. Also ich habe schon gesagt, es geht nur um ein paar Stellen, wo das jetzt hingeschickt werden sollen, die Daten. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Probleme, die man eigentlich auch ansprechen könnte, die aber nicht von diesen ganzen Politikern angesprochen werden. Also man müsste das ganze große ganze Fläche auch mal bedenken. Also er nimmt hier diverse Sachen hier, die Anwendung von Freunden in Werbeanzeigen, den Datenaustausch mit GMX, systematische Verstecken von Privatsphäreoptionen, auch Löschen des Accounts ist natürlich nicht so einfach zu finden und dergleichen mehr.
Das finde ich zum Beispiel eine Riesenfrechheit. Dieses Benutzen meiner Kontakt Bildchen für ja. Werbung.
Ja.
Da haben sie mich schon echt am Sack gehabt.
Ja, und solche Sachen, die werden aber nicht hier thematisiert. Das heißt, ich gehe natürlich davon aus, dass ich da jetzt in irgendwie ein, zwei Wochen wird das Ganze wieder gegessen sein. Ne? Also dann ist die öffentliche Diskussion vorbei und dann wird sich auch keiner mehr so wirklich drum kümmern.
Gibt es eine Facebook-Gruppe gegen diese Werbung mit den Profilbildchen?
Er hätte vielleicht überall noch einen Link hinschreiben sollen zu den Gruppen dagegen.
Weil da trete ich nichts.
Also ich meine, das hat auch Steve Greenberg in unserem englischen Podcast, er sagt ja immer irgendwie, ja, inwieweit die dann mitbestimmen sollen können, die User.
Ja, ich finde es halt, das finde ich halt eine Riesenverarsche, weil dann steht da, deine Freunde so und so, haben das mal ausprobiert, machst du auch mal. Und einmal nicht erkannt, dass das Werbung ist, machst du irgendeinen Scheißdreck.
Ja,
das ist halt Phishing pur.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur so eine kleine Liste gewesen. Also, er hat noch mehr hier stehen. Gibt sicher noch mehr, was er jetzt gar nicht aufgezählt hat. Andererseits sagt er natürlich auch, das, was Facebook hier macht, ist eigentlich in Old Economy gar nicht denkbar, so mehr oder weniger gewesen, weil die haben es ja noch nicht umgesetzt. Die sagen ja nur, wir wollen das umsetzen und diskutieren das. Das ist ja immerhin schon mal ein Schritt, der sonst nicht so. Also Telekom könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass sie sagen, wir machen mal hier dies und jenes. Was haltet ihr denn alle davon? Und dann geht es eben hier auch irgendwie eben um diese Weitergabe an nur die ausgesuchten Leute. Und dann gibt es natürlich das Problem mit der politischen Ebene. Da ist halt die Frage, ob das denn so der richtige Weg ist. Also warum fährt man nicht nach Washington und spricht man da mit dem Kollegen aus Washington und wie das denn international aussieht. Und das finde ich halt auch immer so ein bisschen das Problem hier mit Deutschland, dass man halt immer eben diese nationale Ebene erstmal macht. Und halt international Zusammenarbeit wäre eigentlich da viel wichtiger in dem Zusammenhang. Ist ja bei Netzsperren ja auch nichts anderes. Das ist ja eine rein, also jetzt EU-weite Regelung wäre das dann, wenn es durchkommt. Oder halt hier mit Zensur oder halt eine deutschlandweite Regelung. Aber das heißt natürlich nicht, dass sich irgendwas international ändert. Gerade da wäre es ja noch wichtiger. Naja, also ich verlinke das hier mal und dann könnt ihr das ja mal durchlesen. Also ist halt immer die Frage, ob so ein Politiker auch da außerhalb des Parlaments das so machen sollte. Also sollte die Regierung auch Bürgerinitiativen gründen, wäre so die Frage. Naja, damit würde ich dann jetzt auch dieses Facebook-Thema, glaube ich, beschließen. Da wird sicher noch, also ich meine, wer danach googelt, wird ja noch viel mehr finden, denke ich mal. Und mal sehen, wie es weitergeht, was aus dem netten Treffen da wird. Ich würde mal sagen, nix. Ja, und das waren die Themen, die ich hatte. Haben Sie denn noch was in eigener Sache oder so? Was gibt's denn Neues bei JIT? Ist auch schon spät.
Wie, ist auch schon spät?
Ja, schon spät. Ja, schon lange dran.
Sollen wir aufhören?
Hören wir auf, oder? Was meint ihr?
Haben wir überhaupt irgendjemanden, der zuhört?
Nö.
Ja, nee, aber echt niemand, der zuhört, oder?
Nö, wir sind ja auch nicht live.
Ja, eben.
Ja, eben. Auch sonst hört keiner zu, glaube ich. Also wer zuhört, bitte mal in den, vor allem so spät am Ende, bitte mal in den Kommentaren, meine ich, kurz mal reinschreiben, dass ihr zuhört. Wir übrigens auch noch so Szenarien, Datenschutz, Schadensszenario, also nicht nur hier wird ein Profil erzeugt, sondern welcher Schaden entsteht aus diesem Profil erzeugen, hätte ich auch gerne in den Kommentaren mal.
Ich glaube auch.
Ja, du musst auch ins Bett. Ich muss noch nach Weze, aber.
Lässt du das Ganze jetzt hier noch drin, was wir da schwätzen? Nee, oder?
Ja, doch. Wir haben noch Tschüss gesagt.
Aber jetzt habe ich einfach die Frage auf Yeet ignoriert, das kannst du ja auch nicht machen.
Ja, was ist denn mit Yeet jetzt? Ich hab dich unterbrochen.
Also, was gibt's denn jetzt sowas bei JIT? Hab ich selbst unterbrochen. Wir bauen den Community-Teil gerade massivst aus. Also das Communities einstellen in unser sogenanntes Communipedia einfacher ist und dass man auch schöner neue Communities findet. Dann pimpen wir gerade den Activity-Stream, dass man auch nach Suchbegriffen sich den filtern kann, unabhängig von seinen Freunden, um auch vielleicht mal neue Freunde kennenzulernen.
Ach nee. Das versteht zum Beispiel Frau Kiewel nicht, wieso man denn irgendwie auf Facebook ist. Also die war auch in dieser Runde am Donnerstag. Die hat zum Beispiel, also hat dann immer gefragt, was Leute, die das benutzen, warum die das benutzen, aber meint dann irgendwie, ja, Freunde, die kann ich ja auch so anrufen.
Aber das ist auch vielleicht neue Freunde oder so.
Das hat sich noch nicht so durchgesetzt.
Übers Internet!
Ja, das sind ja keine richtigen Freunde. Das sind ja virtuelle Freunde, so halbe Freunde. Oder was heißt schon Freund? Kontakt und Follower und so. Ist das denn Freund, ein richtiger Freund?
Ja, ich weiß nicht.
Aber es werdet ihr rausfinden. Ja,
und genau, was noch? Genau, werden wir dann rausfinden.
Ich finde, dieses Anleihe könnt ihr wieder rausnehmen.
Wieso denn? Das ist doch,
ja, das Unlike,
ist doch, wir haben im Gegensatz zu Facebook,
ja,
haben
schon wir klar.
den Unlike-Button.
Ist schon klar, aber die Sache ist ja, es ist irgendwie nie so, die semantische Ebene ist mir ja dann nie so
das
klar.
Das stimmt.
Ne? Da also ob dir jetzt irgendwie, dabei. Dass ich das geschrieben habe, du scheiße fandest, oder ob der Link wo es hinführt, weil das ist ja genau das andere, andersrum ist es ja bei Facebook, da gibt es ja diesen Blogpost und da kann man zum Beispiel Fan der Governance-Page werden, obwohl man die vielleicht total... wie Frau Aigner, total doof findet. Aber man kann dann Fan dieser Governance-Band, siehst du, das ist dann direkt so positiv umgemünzt. Man kann auch Freund von Facebook werden.
Nee, ich finde, man muss auch mal ein bisschen weg von diesem Positivzeugs.
Also gut.
Klar, okay, die semantische Ebene, da kann man noch ein bisschen arbeiten. Das stimmt, aber...
Zwei Häkchen. Ich fand den Inhalt doof oder dass er...
Genau, aber so prinzipiell, der Unlike-Button ist nicht zu unterschätzen, würde ich sagen.
Wäre gut, wenn das auf Twitter wieder zurückkäme irgendwie, weil irgendwie...
Ja.
Ne, weil ich habe da irgendwie immer das Problem, dass ich nie antworte auf eure JIT-Replies, weil ich sie nicht wieder sehe. Also nicht in Twitter.
Ja, also der Teil muss natürlich auch noch ein bisschen aufgearbeitet werden, dass die Sachen natürlich auch wieder alle nach Twitter rein und sowas, damit auch der Herr Topf über Twitter...
Genau, vielleicht über AdAnywhere was für euch.
Genau, wollten wir auch schon einbauen, aber irgendwie verschwinden ja diese Ad-Dinger dann komplett. Also dann kannst du ja dann nicht mehr selber belegen und mal schauen.
Ja, ich guck's mir mal an.
Ja, könntest du mal wieder vorbeischauen.
Achso, den mach ich gleich mal.
Ja. Backpacks funktionieren, also Kommentare bei uns landen auch auf dem Blog.
Ah, Blog.
Wenn Webfinger irgendwann funktioniert, natürlich auch Webfinger.
Benutzt noch jemand Blogs? Ah ja, die Leute, die auf der Republika sind natürlich.
Ja.
Okay, ja.
Die kommen wieder.
Ach, die kommen wieder von der
Jetzt sind sie gerade
laufen.
Ich glaube schon. Nee,
ja,
ich glaube schon.
Okay. Ja, das war's.
Ich hätte können noch stundenlang weitermachen.
Nee, wollen wir nicht. Nächstes Mal. Müssen wir was für nächstes Mal aufheben. Da muss ich wieder irgendein tolles Plugin hier von Comlaunch machen.
Ich bastel übrigens, wo Webfinger gerade angesprochen wurde, bin gerade am Basteln an einem Webfinger WordPress Plugin. Wenn ich irgendwann mal Git verstanden habe, werde ich es auf GitHub setzen. Also ich habe zumindest mal die Projekte angelegt, aber das kann noch ein bisschen dauern. Dreigeteilt, also für jede Ebene des Hammerstacks gibt es ein Plugin, ein Well-Known-Plugin, ein Host-Meta-Plugin und ein Webfinger-Plugin. Die ersten zwei sind schon fertig, am dritten bastel ich gerade. Und es wird erstmal nur die Server-Seite. Wenn der eigene WordPress-Blog dann die Webfinger-Informationen rausgibt, dann bin ich oder dann ist der Blog der Server. Dann erstmal nur die Provider-Seite, genau.
Und glaub, daran wird es wahrscheinlich auch bei Webfinger wieder hängen. Google bietet es ja an, also, aber ich kann zwar mein Webfinger-Dings da nicht editieren, was da drin steht. Da stehen natürlich die Google-Services drin in dieser Liste der Services.
Deswegen nimmst du deinen eigenen Blog?
Ja, aber wo gebe ich es dann wieder ein? Es muss ja wieder jemand lesen, sonst bringt das Ganze ja das nicht.
Das baue ich dann als nächstes ein. Dann
ja, du, aber
gibst du
Google
deine E-Mail-Adresse in meinem Blog ein und dann...
Das ist halt so wie OpenID. Das ist schön, dass Google ein Provider ist, aber solange sie kein Consumer sind, macht es keinen Sinn. Und so wird es auch mit Webfinger sein. Würde ich mal sagen.
Naja,
es geht dann immer nur von den Großen auf die Kleinen und da müssen wir eigentlich auch nochmal drüber diskutieren. Aber nicht mehr.
Aber das haben sie in Google Buzz haben sie das doch angekündigt.
Wir werden sehen.
Dass Webfinger sowohl als Server als auch als Provider, wollte ich sagen, so, als auch als Relying Party anbieten wollen. Dass die da sowohl rein als auch rausfließen. Du musst weg, ja.
Oh, rausfließen. Ja, ich muss auch mal rausfließen jetzt. Ja.
Es war mir eine Ehre, mit dir zu podcasten.
Es war mir auch eine Ehre. Wir werden das sicher nochmal tun.
Nächstes Mal wieder mit Thema, oder?
Mit Thema. Wir hatten so viele Themen.
Ich zoome mal was raus. Was ich ganz spannend finde, noch zum Schluss, ist Webhooks.
Webhooks, ja, können wir ein Thema zu machen.
Genau.
Folge meine ich.
WordPress.com hat jetzt zum Beispiel auch Webhooks gebucht.
Webhooks. Ja, okay. Ja, ich danke Ihnen auch für diese netten Gastbeiträge.
So zwischendrin
Gast-zu-Hause-Beiträge. Ne? Genau, ist Bier schon alle oder muss ein neues Sixpack her? Oder? Okay, verraten wir nächstes Mal.
Hört den Podcast jemand und stellt mich deswegen nicht ein, Mensch.
Also nicht, dass er mal kurz hört.
Ja, zum Beispiel. Schmeißt mich deswegen raus.
Oh Gott.
Ich trinke Wasser.
Ja, ich auch hier. Das sieht man jetzt nicht. Naja, gut. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Also, dass du mir zugehört hast.
Mach ich doch immer wieder gerne.
Und auch bei den Zuschauern bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören.
Bei den Zuschauern bedanken wir uns.
Ja, fürs Zuhören. Ja. Zuhörern fürs Zuschauen. Ja, und sagen auf Wiederschauen bis zur Folge, was eigentlich, 28?
28. Das irgendwann macht mich ganz verrückt mit dem Etherpad und der 26 da oben, aber.
Oh.
Tschüss.
Tschüss.